Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 9, Alexander Dick, zum Thema Musische Bildung in unmusischen Zeiten, Plädoyer für ein menschliches Grundbedürfnis.
Lieber Herr Frick, meine Damen und Herren, nach so einem Entree ist es für den Referenten nicht ganz leicht, die richtigen Worte zu finden. Ich musste spontan an Wagners Hans Sachs im dritten Aufzug der Meistersinger denken. Nach dem Hymnus an ihn fällt ihm nichts anderes ein, als zu sagen, euch macht es leicht, mir macht es schwer. Ich hoffe, ich will es uns allen nicht ganz leicht heute machen, aber auch nicht schwer, denn wir befinden uns einige Tage vor Weihnachten und da möchte man natürlich auch ein bisschen besinnlich werden. Der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, gleichwohl regt nicht nur zur Besinnlichkeit, sondern leider auch zu ganz traurigen Befunden uns das nahe, weswegen ich so als kleinen Beginn etwas Visuelles für Sie vorbereitet habe. Ein sehr guter Freund hat mich ermahnt, ich möge mit vielen Folien arbeiten. Ich werde es nicht tun. Und zwar deshalb, weil wir uns mit Musik beschäftigen und musikalischer Bildung. Und ich glaube, die Sinne, die dadurch angesprochen werden, müssen nicht unbedingt visueller Natur sein. Was Sie vor sich sehen, ist ein Ausschnitt aus einem Zeugnis eines kleinen Sextanerleins aus dem Jahr 1972. Und ich möchte Sie bitten, Ihr geschätztes Augenmerk jetzt nicht so sehr auf die Note in Leibeserziehung zu lenken. Zu der stehe ich, sondern auf den Stempel im unteren Drittel. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, aber es ist dort zu sehen, das Fach Musik kann infolge Lehrermangels nicht benotet werden. Ich hätte noch einige solcher Zeugnisse mitbringen können und dass ich trotzdem bei der Musik gelandet bin, hat, wie Sie ahnen können, andere Gründe, nicht die Schule. Aber es ist, glaube ich, ein Befund, der nicht nur für das Jahr 1972 gilt, sondern für die Zeit jetzt 35 Jahre danach oder noch mehr in fast noch erhöhtem Maße. Dennoch möchte ich meine Ausführung beginnen mit einem kleinen Exkurs, der auch in dieser Schule bleibt. Er gilt Isolde Popp, meiner Musiklehrerin in einigen Klassen der Mittelstufe. Sie war beim Chor meiner Mitschüler nicht sonderlich beliebt, was einerseits damit zusammenhing, dass sie aus dem fernen München in die nordbayerische Kulturdiaspora versetzt, keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Kleinstadt machte, mit ihren damals immerhin noch 4 Sinfoniekonzerten des Orchesters aus der nahen, etwas größeren Kleinstadt. Und dann war Isolde Popp, Pränomen ist Omen, ein Klassik-Hardliner. Mit anderen Worten, kein Pop bei Pop. Entschuldigung. Als im Schulorchester mitwirkendes Geigerlein hatte man dagegen Heimvorteil. Bei ihr, oder sagen wir, man wurde von Isolde Popp akzeptiert. Unter dem Vorbehalt, dass es noch viel zu lernen und erfahren gäbe in der unerschöpflichen Welt der klassischen Musik und dass München der dafür deutlich geeignetere Ort sei als die Kleinstadt hoch droben in Bayern, damals nahe den beiden sozialistischen eisernen Vorhängen. Isolde Popp wurde aber auch nicht müde, den anderen im Unterricht zu erklären, warum sie auf der richtigen Seite stand. Weil, so ihre einfache Argumentation, ihre Werte dauerhafter seien. Die jeweils aktuellen Popgruppen seien Kometen, Sternschnuppen, kurz und heftig aufleuchtend, dann wieder verschwindend, vertrieben von neuen Sternschnuppen. Irgendwann, mit zunehmendem Alter, verliere man den Überblick und die Lust, an dieser kurzlebigen Kulturform teilzuhaben und wende sich ab. Was aber bliebe denjenigen, die sich bis dahin keinen Zugang zur Klassik eröffnet, die sich nicht um Verständnis von dieser bemüht hätten? Nur noch das allerseichteste Schlagergewerbe oder die sogenannte volkstümliche Musik, Oberkreiner und Co., wohlgemerkt, man befand sich in der Mitte der 1970er Jahre. Isolde Popp hatte aber noch ein anderes Argument für jene Musik, die sie einzig als solche gelten ließ, von der Gregorianik bis hinein in die gemäßigte Moderne. Sie biete als Bestandteil unserer abendländischen Kultur auch ein fortwährendes Diskussionsforum von musiksoziologischen Themenstellungen bis hin zu Fragen der Interpretation. Über Musik zu reden war für Isolde Popp integrativer Bestandteil eines gesellschaftlichen Diskurses. Mehr als bei manchem im Fächerkanon weit höher rangierenden Fach, wie etwa der Mathematik. Ich zitiere sie mal aus meiner Erinnerung. Ihr könnt im Freundeskreis oder auch bei offiziellen Anlässen gut ein Gespräch über einen Komponisten und seine Musik führen, aber versucht das mal mit Differentialgleichungen. Sie sollte recht behalten, ich habe es nie versucht. Was gleichwohl kein Beweis für die Richtigkeit der Poppschen These ist, sondern zunächst nur für meine eigene mathematische Unzulänglichkeit. Um es kurz zu machen, ich habe Isolde Popp schon bald aus den Augen verloren. Sie zog es nach 3 Jahren wieder zurück ins heimatliche München, wo sie vermutlich im Freundeskreis jene Gespräche über Komponisten führen konnte, die ihr in der verhassten Diaspora verwehrt geblieben waren. Wo sie an einem reichhaltigen Musikleben teilnehmen konnte, nicht nur passiv, sondern auch aktiv, denn sie war eine exzellente Pianistin und das ist mir gut in Erinnerung geblieben. Dass ich an sie als Musiklehrerin gerne mit einer gewissen Sentimentalität zurückdenke, hat etwas mit ihrer Unbeirrbarkeit zu tun und ihrem Kampf gegen die Windmühlen einer sich im Zeitalter der Massenkultur rasant verändernden, kommerzialisierten Musiklandschaft, in der immer weniger Verständnis für Popsche Überzeugungen war und ist. Und gerade deshalb erscheint mir ihre, nennen wir es ruhig, historische Position ein interessanter Input zu sein für einen Vortrag, der sich mit dem Thema musische Bildung auseinandersetzt. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil Sie aus dessen Titel bereits eine klare Voreingenommenheit herauslesen können. Musische Bildung in unmusischen Zeiten, Plädoyer für ein menschliches Grundbedürfnis. Ich stehe hier vor Ihnen auch nicht als Wissenschaftler mit einer analytischen Abhandlung des musischen Bildungsbegriffes, sondern als Feuilletonist und Journalist, der seit 3,5 Jahrzehnten das Verhältnis von Kultur und Gesellschaft betrachtet und bewertet, Tendenzen und Entwicklungen nachspürt und sich einzumischen sucht in diese. Trotzdem bedarf es am Anfang einiger Begriffsbestimmungen und Erläuterungen, die uns eine gewisse Basis geben für das, was sich emotional im Motto meines Themas andeutet. Und da beginne ich gleich mit einer Unschärfe in der Formulierung, die sich durch die Fachliteratur immer wieder zieht. Was meint musische Bildung? Auf den ersten Blick eine scheinbar simple Fragestellung legt sie doch eine Antwort nach dem Muster Bildung, die musischen Fächer betreffend, nahe. Geht man aber einen Schritt zurück, um den Begriff Bildung zu definieren, ergibt sich eine komplexere Situation. Bildung ist etwas, schreibt der Schriftsteller und Philosoph Peter Bieri, bekannt geworden vor allem unter seinem Pseudonym Pascal Mercier, dass Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich. Ausbilden können uns andere. Bilden kann sich nur jeder selbst. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Weise in der Welt zu sein. Zitat Ende. Eine solche philosophische Betrachtungsweise des Begriffs mag haarspalterisch erscheinen. Sie hebt gleichwohl eines hervor. Musische Bildung kann man sich nach dieser Definition nur selbst aneignen. Solches Streben setzt ein Wollen voraus, eine Form von Motivation, die von innen, in dem Fall spricht man von intrinsisch, oder von außen kommen kann. In dem Fall sprechen die Lernpsychologen von extrinsisch. Damit also ist klar, musische Bildung kann nicht verordnet werden. Sie setzt, Zitat, Eigentätigkeit und Selbstbestimmung des sich selbst bildenden Menschen voraus, wie es der Brockhaus definiert. Unscharf ist der Begriff musische Bildung aber auch aus einem anderen Grund. Es ist nicht klar, was mit dem Attribut konkret gemeint ist. Setzt der Begriff im ganz engen Sinn musisch mit musikalisch gleich, was in einschlägigen Publikationen immer wieder der Fall ist? Geht es um die Summe der musischen Fächer unter der die aktuelle Homepage der Kultusministerkonferenz der Länder Musik, Kunst und darstellendes Spiel vereint? Oder lässt sich darüber hinaus ein zeitgemäßes Synonym für musische Bildung finden, so wie es die Bundeszentrale für politische Bildung tut, wenn sie von kultureller Bildung spricht? Kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe, schreibt der Germanist und Historiker Karl Ermert dort. Ich zitiere weiter. Kulturelle Teilhabe bedeutet Partizipation am künstlerisch-kulturellen Geschehen einer Gesellschaft im Besonderen und an ihren Lebens- und Handlungsvollzügen im Allgemeinen. Kulturelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für ein geglücktes Leben in seiner personalen wie in seiner gesellschaftlichen Dimension. Kulturelle Bildung ist konstitutiver Bestandteil von allgemeiner Bildung. Zitat Ende. Wenn ich also im Folgenden über die Frage, wozu musikalische Bildung zu reflektieren suche, werde ich, wenn es angemessen erscheint, den Blick weiten auf kulturelle Bildung als Begrifflichkeit. Dass ich mir das erlaube, ist indes keine Eigenmächtigkeit, sondern liegt in einer von der römischen Antike bis hinein in die Neuzeit fußenden Bildungstradition, den Septem Artes Liberales. Diese sieben freien Künste bildeten einen Kanon von sieben Studienfächern, dessen ganzheitlicher Kontext aus heutiger Perspektive geradezu verblüffend ist. Im engeren Rahmen umfasste dieser die Grammatik, Rhetorik und Dialektik, also den sprachlich-argumentatorisch-logischen Bereich betreffende Disziplinen. Zu diesem sogenannten Trivium, die Eingangsmaterie dieser sieben freien Künste bildeten, kam das Quadrivium, der Vierweg, die Arithmetik, die Geometrie, die Astronomie und die Musik. Das Letztere im Konzert der Geisteswissenschaften, um die Mathematik ihren Platz fand, unterstreicht, welch gewaltige Perspektivenverschiebung bis hinein in die Gegenwart da stattgefunden haben muss. Bis hin zur eingangs zitierten Gymnasialmusiklehrerin Isolde Popp, die einen tiefen Graben zwischen den Fächern Mathematik und Musik aufmachte. Was sie natürlich vor einem anderen gesellschaftlichen Hintergrund tat. Denn natürlich fußt die Musiktheorie auf mathematisch-physikalischen Grundlagen. Denken Sie nur an das messbare Verhältnis der Töne zueinander oder an die Gesetze der Akustik. Ganz offenbar aber hat diese Basiskomponente der Musik in der allgemeinen Wahrnehmung bis hinein in die Gegenwart extrem an Bedeutung verloren. Wenn Musikunterricht in den Lehrplänen immer mehr in den Bereich des Fakultativen wandert, wenn wissenschaftliche Disziplinen wie die zugegeben eher junge Musikwissenschaft mit dem Etikett des Orchideenfachs versehen werden, dann zeugt das von einem Bedeutungsverlust, der ganz offenbar etwas mit dieser Perspektivenverschiebung zu tun hat. Denn an den Grundlagen der Musik hat sich ja nichts geändert, unabhängig davon, ob wir uns in der Klassik, der komplexen Moderne oder dem Bereich der U-Musik, U wie Unterhaltung, bewegen. Offenbar aber an der Art, wie wir sie wahrnehmen, wie wir über sie diskutieren, welche ihrer Komponenten wir für bildungsrelevant halten. Ich kann und möchte Sie hier nicht mit einer historischen Abhandlung zur Entwicklung des Bildungsbegriffs über die Jahrhunderte konfrontieren, das ist auch gar nicht mein Thema. Lassen Sie uns aber ein paar Punkte festhalten, die für unsere weiteren Überlegungen nützlich sein könnten. Erstens, Bildung ist kein objektiver Begriff. Bildung umfasst die Summe des jeweiligen Entwicklungsstandes menschlicher Kultur und deren Grundlagen. Die jeweiligen Schwerpunkte definiert die Gesellschaft. Zweitens, die Bezüge des Bildungsgeflechts sind einer ständigen Veränderung unterworfen und damit auch die Schwerpunktsetzung. Drittens, der aus der Antike heraus formulierte und im Mittelalter weiterentwickelte Kanon an bildungsrelevanten Fächern entwickelte sich aus einem ganzheitlichen Denken, in dem Sprache und Geisteswissenschaften gleichwertig nebeneinander rangierten. Erwähnenswert erscheint, dass die Emanzipation der Naturwissenschaften aus dem Nukleus der Geisteswissenschaften erfolgte. Bemerkenswert ist, dass mit diesem Prozess eine allmähliche Ablösung des Primats der Geisteswissenschaften einherging. Moderne Universitäten, meine Damen und Herren, sind in hohem Maße technische Universitäten. Vor diesem Hintergrund erscheint auch eine andere Begriffsverschiebung klar nachvollziehbar, die von den Künsten zur Wissenschaft. Niemand käme heute auf die Idee, zum Beispiel ein Maschinenbaustudium als Kunst zu deklarieren, obwohl doch dieser Begriff im weitesten Sinn jede auf Wissen und Übung gegründete Tätigkeit definiert. Kunst steht heute geradezu als Gegenpol zu Handwerk und Wissenschaft. Dass diese Entwicklung erst mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert einsetzte, muss nicht nur der Vollständigkeit halber angemerkt werden. In diesem Auseinanderdriften manifestiert sich ein Denkprozess, der bis in die Gegenwart anhält, womit wir bei Punkt 4 wären. Die Emanzipation der Kunstformen Literatur, Musik und bildende und darstellende Kunst gelangt im 19. Jahrhundert zu einem so nie wieder dagewesenen Höhepunkt. Dieser Prozess geht einher mit der Emanzipation des Bildungs- und Finanzbürgertums zur neuen führenden Schicht. In Anlehnung an die Praxis des Adels begriff auch das Bürgertum die Künste als Ingredienzien seiner Repräsentationskultur und darüber hinaus als Moment der Identifikation, der Selbstbestätigung und Selbstverwirklichung. Im Extrem führt dieses Denken zu einer Überhöhung des Kunstbegriffs, wie ihn Richard Wagner in seinen theoretischen Schriften ausformuliert hat. In das Kunstwerk der Zukunft von 1849, also kurz nach der Revolution, beklagt er die, ich zitiere, vollständige Unfähigkeit der Kunst, auf das öffentliche Leben im Sinne ihres edelsten Strebens einzuwirken. Denn die Kunst ist das Sondereigentum einer Künstlerklasse geworden. Genuss bietet sie nur denen, die sie verstehen. Und zu ihrem Verständnis erfordert sie besonders dem wirklichen Leben abgelegenes Studium, das Studium der Kunstgelehrsamkeit. Zitat Ende. Hier wird es richtig spannend mit Blick auf das, was Wagner dem Kunstwerk seiner Gegenwart abspricht und für jenes einer Zukunft postuliert. Nochmal Wagner. Das Einzige, was in dieser ihr zugewiesenen Stellung die moderne Kunst vermögen sollte, nämlich Bildung zu verbreiten, vermag sie nicht. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil die Kunst, um irgendwie im Leben wirken zu können, selbst die Blüte einer natürlichen, das heißt von unten heraufgewachsenen Bildung sein muss, nie aber imstande sein kann, von oben herab Bildung auszugießen. Zitat Ende. Was Wagner postuliert, was er als Konsequenz für das Kunstwerk der Zukunft einfordert, ist das, was er auch in seinen Musikdramen umzusetzen sucht, Erlösung, in dem Fall Erlösung durch Kunst. Wir wollen diesen ins Metaphysische reichenden Gedanken nicht weiter verfolgen, weil in unserem Zusammenhang nicht wirklich weiterführt. Viel wichtiger erscheint mir jedoch, den Vorausgegangenen im Lichte einer zeitgemäßen Sprache zu hinterfragen. Denn im Grunde sagt Wagner nichts anderes als, ich formuliere es jetzt bewusst ganz plakativ, wenn Kunst und Künstler zu sehr um sich kreisen, nur in ihrem eigenen Saft schmoren und sich einer allgemeinen Verständlichkeit selbst verschuldet entziehen, machen sie sich unerheblich und brauchen somit gar nicht mehr Gegenstand einer Bildungsdebatte zu sein. Kunst im Elfenbeinturm, das ist ein unerhört moderner, prophetischer Gedanke, der vieles von dem, was Menschen wie ich, die die Marginalisierung musischer Bildung in unserer heutigen Gesellschaft beklagen, vorwegnimmt. Was er uns freilich nicht bietet, ist eine zeitgemäße Antwort auf die Fragen, warum musische Bildung notwendig ist und was sie im Einzelnen umfassen sollte. Erlösung kann es ja wohl nicht sein. Sie werden mir hoffentlich nachsehen, dass wir uns bislang auf einer abstrakt geistesgeschichtlichen Ebene an unser Thema herangepirscht haben. Ein klein wenig müssen wir diese Fährte noch verfolgen. Dem Loslösungsprozess der Kunst aus dem Septem Artis Liberales und ihrer allmählichen Emanzipation nicht zuletzt auch von Religion und Kirche, die bis über das Zeitalter der Aufklärung hinaus der Kunst nicht nur die Inhalte, sondern auch das Brot liefert, folgte spätestens mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert der Weg in das Fakultative. Kunst als Möglichkeit, über das Leben zu reflektieren, aber nicht als Notwendigkeit. Für Letztere standen nun andere Größen. Die Naturwissenschaften als allein vom Beweisbaren her geprägte Welterklärungsmodelle, die Volks- und Wirtschaftswissenschaften als eine systemische Notwendigkeit, um die mit der industriellen Revolution und den zahlreichen technischen Entwicklungen einhergehende Steigerung der Produktivität maximal zu verwerten, respektive die Menschen in diesem Sinne maximal zu instrumentalisieren. Und die Rahmenbedingungen dafür musste ein starker Staat setzen, für dessen Stärkung die Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels ideologisch den Weg ebnete. Ich darf ihn zitieren. Der Staat ist das vorhandene, wirklich sittliche Leben. Der Staat ist die vernünftige und sich objektiv wissende und für sich seiende Freiheit. Man kann diese Liste ergänzen und intensivieren. Die Konsequenz ihrer durchaus heterogenen Faktoren bleibt die gleiche. Der Bildungsbegriff wird sich vom 19. Jahrhundert an verschieben, eine Entwicklung, die durch die großen Kriege und die damit verbundenen drastischen politischen, gesellschaftlichen und wiederum technischen Veränderungen zusätzliche Dynamik erfährt. Für die Künste bleibt in diesen Zusammenhängen immer weniger Raum. Sie genügen den Gesetzen der neuen Weltordnung nicht. Und diese lässt sich unter dem Überbegriff des Utilitarismus subsumieren. Die zweckorientierte Ethik des Nutzens, die Ende des 18. Jahrhunderts in die Welt gesetzt wird, schafft den passenden Nährboden für das beginnende Zeitalter des Kapitalismus. Zitat: Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter, Leid und Freude, gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für richtig und falsch als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihrem Thron festgemacht. Sie beherrschen uns in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. So schreibt der britische Philosoph und Sozialdenker Jeremy Bentham. Das war 1780. Publiziert wurde die Schrift allerdings erst 1789, also im Jahr der Französischen Revolution. Lassen Sie diese Worte nochmals auf sich wirken, vor dem Hintergrund von Benthams Prinzip des größten Glücks. Alles ist gut, was das größte Glück der größten Zahl hervorbringt. In dieser Theorie steckt viel Potenzial. Potenzial für ein Grundelement des Utilitarismus bis in die Gegenwart hinein. Maximierung. Alles ist richtig, wenn es das Wohlergehen maximiert. Dass diese Annahme einer der Grundpfeiler für die moderne demokratische und, ich betone, individualistische Gesellschaftsordnung ist, leuchtet ein. Weil diese die Entfaltung des Individuums maximal befördert und auch dessen Selbstverwirklichung. Die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Entwicklung vom ausgehenden 18. Jahrhundert an zeigt dabei ein anderes auf. Dieses Maximieren wird zumeist und vor allem unter materialistischen Gesichtspunkten verstanden, bis hinein in die Gegenwart. Machen wir ein paar Stichproben. Unserer Gesellschaft geht es gut, wenn wir den Kommentatoren Glauben schenken dürfen, wenn unser Wohlstand wächst, unser Vermögen vermehrt wird. Steigende Börsenkurse und positive Wachstumsprognosen für die Wirtschaft sind Indikatoren dafür. Geht es dieser gut, freut sich der Mensch. Legen Politiker ihr Prügel in den Weg in Form von Handelsbeschränkungen oder Strafzöllen, scheint das gesamte Wohlergehen einer Gesellschaft in Gefahr. Der geschilderte Kausalbezug soll an dieser Stelle gar nicht abgestritten werden. Im Gegenteil, interessant ist nur eines, dass zur Maximierung des Wohlergehens auch die Beschäftigung mit den schönen Künsten beitragen könnte, wird, anders als im Zeitalter der Septem Artis Liberalis, nicht in Betracht gezogen. Nicht mehr. Die Beschäftigung mit Kunst, Literatur und Musik wird dem Bereich der Freizeit, der Zerstreuung zugerechnet. Maximierung des Wohlergehens durch sie hat also allenfalls therapeutischen Nutzen. Auf sinkende Börsenbarometer reagiert man wie das Kaninchen vor der Schlange. Auf alarmierende Meldungen über den Zustand der musischen Bildung reagiert eine Mehrheit mit Achselzucken. Interessanterweise ziehen die wenigsten hier einen utilitaristischen Nutzenkalkül in Erwägung. Und wenn das Kind aus der modernen bürgerlichen Mitte Violine und Klavier lernt, so dient das neben dem Prestige wie eh und je einer gewissen Horizonterweiterung und Talentförderung, weil ja doch wissenschaftliche Studien vereinzelt die positiven Auswirkungen des Musikausübens auf die Persönlichkeitsentwicklung unterstreichen. Aber auch hier sind die Argumentationen oft verräterisch. So ist in einer Mitteilung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags über die Wirkung von Musik auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern von 2007 gleich eingangs konzidierend nachzulesen, ich zitiere, der in der Öffentlichkeit oft diskutierte Mozart-Effekt, der eine intelligenzfördernde Wirkung der Musik beschreibt, ist kaum wissenschaftlich nachweisbar. Salopp gesprochen, solange nicht klar erwiesen ist, dass musikalische Erziehung grundsätzlich den Weg zum Musikgenie und damit zum möglichen wirtschaftlichen Erfolg ebnet, dürfen Zweifel an deren Nutzen geäußert werden. Ich polemisiere, meine Damen und Herren, und entschuldige mich dafür nicht. Jedenfalls nicht, solange wir nicht aufhören, in unserer Gesellschaft Beschäftigung mit Kunst oder Musik nur über den Weg der Umwegrentabilität gutzuheißen. Einer Form von Umwegrentabilität, die Musik nur zum Vehikel macht, nach dem Prinzip, wenn du gut Geige im Schulorchester spielst, ist das eine ideale Hinführung zum Sich-Behaupten in der Gesellschaft. Dort zählen ebenso Leistungen, soziales Verhalten wie sich in Hierarchien einfügen können oder sich in der Gruppe behaupten können oder diese zu führen. Alles richtig. Aber was wäre so falsch, wenn, um bei dem Beispiel zu bleiben, Musizieren im Orchester als Gewinn für sich und an sich betrachtet würde? Weil Musik so unheimlich gut tun kann, zum Beispiel der Seele. Musik als Selbstzweck. So gesehen, meine Damen und Herren, pflegte meine eingangs auf den Sockel gehobene Musiklehrerin Isolde Popp doch auch eher ein utilitaristisches Zweckdenken. Ich darf an ihre beiden Thesen erinnern. Erstens, wer sich nicht in frühen Jahren mit klassischer Musik auseinandersetzt, wird später keinen Weg mehr zu ihr finden. Es bleiben folglich nur die seichten musikalischen Feuchtgebiete. Und zweitens, es lohnt sich, mit Musik auseinanderzusetzen, über sie Bescheid zu wissen, denn sie kann allemal mehr Gesprächsthema sein im privaten und gesellschaftlichen Umfeld als etwa die Mathematik. Ergo sei die Auseinandersetzung mit Musik mehr als nur eine Bereicherung, sie sei eine kulturelle Lebensnotwendigkeit. Non scholae sed vitae discimus. Nun wissen wir alle, meine Damen und Herren, dass dieses Leben, für das wir eigentlich zeitlebens lernen sollen, nicht dem Popschen Ideal entspricht. Vermutlich heute sogar noch weniger als in den 1970er Jahren. Und wir müssen uns allmählich mit der Frage auseinandersetzen, weshalb musikalischer Bildung, deren Marginalisierung wir bisher konstatiert haben, eine bedeutendere Rolle zukommen sollte. Und welche Inhalte damit verbunden sein könnten? Welche Musik meinen wir überhaupt in diesem Zusammenhang? Was umfasst musikalische Bildung? Was sollte sie postulieren? Das Singen eines einfachen Volkslieds, was mit Blick auf die Realitäten schon wie eine reichlich exotische Forderung wirkt? Die Kenntnis der abendländischen Musikgeschichte von der Gregorianik bis zur neuen Musik der Gegenwart, was gleichwohl einer sehr eurozentrierten Betrachtungsweise gleichkommt und in Zeiten globalisierten Denkens vielen als nicht mehr zeitgemäß erscheint? Oder einfach eben die Musik, die im Zeitalter der Massenkultur gehört wird, die gleichwohl mit Blick auf die heterogenen Soziokulturen ganzheitlich kaum erfassbar ist. Den Massengeschmack gibt es nicht. Man könnte auch sagen, es gibt ihn nicht mehr. Es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass im 19. Jahrhundert alle Kunstformen in zwei Ebenen auseinanderdriften, U und E. Mit dem Herausbilden der Industriegesellschaft und deren Aufspalten in Klassen, mit dem Wachsen der Großstädte und ihrer eigenen Kulturen und nicht zuletzt mit der Evolution bzw. Revolution der technischen Möglichkeiten, die insbesondere der Verbreitung von Musik ganz neue Wege öffneten, wurde Musik zum Konsumartikel. Betrachten wir zum Beispiel die Wiener Strauss-Familie, Johann Strauss Vater und Sohn sowie dessen Brüder Josef und Eduard, So können wir vom ausgehenden Biedermeier an eine rasante Verbreitung von deren Tanzmusikweisen beobachten. Die Kapelle Strauß bereist Europa bis ins russische Zarenreich, gastiert in der neuen Welt Amerika, die Märsche, Walzer und Polkas erschienen in den unterschiedlichsten Ausgaben von der Klavier- bis zur Zitterfassung und erlangten schließlich durch die Erfindung der Schallplatte und die Einführung des Rundfunks eine nahezu grenzenlose Verbreitung. Und da ein Walzer, obschon gar nicht so unkomplex in seiner klassischen Faktur, überschaubarer, leichter, konsumierbar und umsetzbar ist als etwa eine romantische Sinfonie, waren die Vorzeichen für dessen massenhafte Verbreitung natürlich um ein Vielfaches besser als eben für die Sinfonik, die über die Konzertsäle erst hinauswuchs, als die Aufnahmequalität so weit herangereift war, dass der Klang respektabel reproduziert und wiedergegeben werden konnte. Das wäre meines Erachtens nach ein sekundäres und doch nicht unwichtiges Definitionsmerkmal für die musikalische Größe und gleichzeitig eine Erklärung dafür, weshalb die Musiksoziologie der Nachkriegszeit alles, was mit Unterhaltungsmusik zu tun hat, mit spitzen Fingern anfasste. Sie betrachtete die genannten quantitativen Kriterien immer zuvörderst aus der qualitativen Perspektive und gelangte somit zu einer durch und durch wertenden Einschätzung über das angeblich Hohe und Niedere in der Kunst. Raten Sie mal, von wem das Folgende stammen könnte. Ich zitiere: Diejenigen, welche durch ökonomischen und psychischen Druck von dem zurückgestoßen wurden, was als Kultur sich etabliert hat, und deren Unbehagen an der Zivilisation stets die Rohheit des Naturzustands erweitert reproduziert, sind schon in der Antike, spätestens seit dem römischen Mimus, mit eigens für sie präparierten Reizen abgestoßen worden. Ihre niedrige Kunst war versetzt mit Resten jenes rauschhaft orgiastischen Wesens, das die Hohe im Zeichen fortschreitender Naturbeherrschung und Logizität aus sich ausschied. Umgekehrt hat die hohe Kunst im Gedächtnis ans Unrecht gegen die vielen und im Bedürfnis nach einem anderen, dem formenden ästhetischen Willen, widerstrebenden, an dem dieser sich bewähren könnte, immer wieder unwillkürlich oder absichtlich Elemente der unteren Musik aufgesogen. Zitat Ende. Und ich habe hier schon ein paar Auslassungen genommen, sonst wäre es noch etwas ausführlicher gewesen. Sie wissen es längst oder Sie ahnen es. Urheber des von mir einiger Parenthesen und semantischer Loops beraubten Zitats ist kein geringerer als der Philosoph, Musiktheoretiker und, ja, auch Komponist Theodor W. Adorno. Natürlich steckt in dieser Wertung eine Kritik am Kapitalismus, aber aus ihr spricht auch der Geist jenes in der Kaiserzeit sich herausprägenden Großbürgertums, das sich im Benoten von Kunst besonders gern übte. Auch Adorno benotet nur zu gerne, tut das, was man heute Ranking nennen würde. Die Hörer klassifiziert er in verschiedenen Typen, ausgehend vom Experten. Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich in diesen Fällen jetzt immer das Gendern erspare. Adorno tat das auch. Über den guten Zuhörer, den Bildungskonsumenten, den emotionalen Hörer und schließlich, ganz bäh, der Ressentiment-Hörer. Dem er übrigens eine Verwandtschaft zum Jazz-Experten und Jazz-Hörer attestiert, aufgrund der beiden gemeinen Habitus der rezipierten Häresie. Es geht aber noch tiefer. Den Unterhaltungshörer, charakterisiert Adorno als den, ich zitiere, quantitativ erheblichsten aller Typen, auf den die Kulturindustrie geeicht sei. Zu toppen ist das nur noch indirekt proportional durch den gleichgültigen, unmusikalischen, antimusikalischen, für den der Autor immerhin entschuldigend Prozesse in der frühen Kindheit anführt. Bevor Sie jetzt, meine Damen und Herren, beginnen zu überlegen, in welche Schublade Professor Adorno Sie und Ihr Hörverhalten gelegt hätte, möchte ich resümieren. Der Stellenwert musikalischer Bildung hat im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Prozesse durchlaufen. Die Einschätzung dessen, was musikalische Bildung sein könnte, ebenso. Adornos Frankfurter Vorlesungen zur Musiksoziologie gehen auf das Wintersemester 1961-62 zurück, liegen also mehr als ein halbes Jahrhundert hinter uns. In den 1970ern, also in jener Zeit, als Isolde Popp, die sich immer mehr zur heimlichen Heldin dieses Vortrags mausert, sich mit ihrem Musikunterricht noch deutlich als geistige Ziehtochter Adornos entpuppte, war in der Musikpädagogik bereits eine kritische Debatte entflammt. Die von Adorno mitgetragenen Ziele, nämlich einer gemeinschaftsbildenden Welt durch Musik, einer ordneten Kraft der Musik und einer lebenserhöhenden Kraft von Musik und ganz allgemein Kunst, waren nicht mehr allein konsensfähig bzw. wurden im Gefolge der 68er-Bewegung in Frage gestellt. Man darf nicht vergessen, dass bis dato Musikunterricht und musikalische Bildung in weiten Teilen isoliert voneinander waren. Musikunterricht beschränkte sich bis Mitte der 1960er Jahre in der Hauptsache auf die Prinzipien der Reformbewegungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also insbesondere auf das Singen und Vortragen von Texten. Erst Musikpädagogen wie Michael Alt propagierten von da an eine neue Didaktik des Musikunterrichts, die unter dem Stichwort subsumiert werden kann: Erziehung zur Musik und nicht durch die Musik. Freilich war dieser Musikunterricht, in dem es darum gehen sollte, die Schichten eines musikalischen Kunstwerks zu durchdringen und dabei vom Passiven über das Aktive, Strukturelle und schließlich Intentionale Hören zu gelangen, vor allem für die höheren Schulen, sprich Gymnasien, konzipiert. Eine wichtige Position in der Musikdidaktik nahm Dankmar Venus ein. Er forderte in seinem Buch Unterweisung im Musikhören von den Lehrenden 5 gleichwertig zu behandelnde Verhaltensweisen ein. Erstens, Produktion in Form eigener Komposition und Improvisation. Zweitens, Reproduktion, und zwar vokal und instrumental. Drittens, Rezeption, Hören von Musik. Viertens, Transposition, Musik und Bewegung, sprachliche und bildliche Darstellung. Und schließlich fünftens, Reflexion, Formen des Nachdenkens über und intellektuelles Reflektieren von Musik, natürlich auch im Kontext der Aneignungen theoretischer Kenntnisse. Sie können gern zwischendurch noch mal ein Bild auf den Stempel hier werfen, dann sehen Sie, was Musikunterricht in dieser Zeit gar nicht leisten konnte, weil er nämlich nicht stattfand. Gleichzeitig war es aber auch die reformpädagogischen Ansätze der 1970er Jahre, die mit dem Gedanken, die Schüler aus ihrer Lebenswelt abzuholen, ein eliten- und damit auch klassikfeindliches Klima erzeugten. Fraglos ging damit eine Vernachlässigung unseres musikalischen Erbes einher, mit spürbaren Folgen bis hinein in die Gegenwart. Die musikdidaktischen Debatten sind seither nicht abgerissen. Im Wesentlichen kreisen sie um die Frage, ob sich die Inhalte des Musikunterrichts über ein Curriculum oder über einen Kanon definieren lassen. Denn es ist Ihnen sicher aufgefallen, meine Damen und Herren, wir haben im musikdidaktischen Zusammenhang immer von der Musik gesprochen. Aber welche ist damit gemeint? Jene, die uns in weit über 80% der Radiosender umgibt oder die der Jugendkulturen aufgesplittet in ein für den Laien absolut unübersichtliches Spektrum an Stilen mit oft extremer Kurzlebigkeit oder eben im Zeitalter der Globalisierung jene der Weltkulturen. Oder eben die vermeintlich klassische, an der Musikgeschichte orientierte, die in Konzerten lange Zeit sehr museal gepflegt wurde und ihre Massentauglichkeit spätestens im 20. Jahrhundert verliert, nämlich mit dem Ende der Tonalität, dass nicht nur die Vertreter der neuen Wiener Schule, sondern vor allem die sich auf sie berufenden Nachfolger der Nachkriegszeit propagierten. Kleine Anmerkung, dass sich gerade hier einiges zu bewegen scheint, dass die Dogmen der Darmstädter Schule von einer ganz jungen Komponistengeneration in Frage gestellt werden, zeigte vor 2 Monaten erst der letzte Jahrgang der Donaueschinger Musiktage, wie ich meine. Erlaubt ist wieder, was gefällt, vom Spiel mit digitalen Ausdrucksformen bis hin zum altmodischen Dur- oder Moll-Dreiklang und der damit verbundenen Harmonik, derer sich einige wieder ganz ungeniert bedienen. Eben diese Tatsache, nämlich dass die Musikproduktion weiter in Bewegung ist und es noch nie ein so breit aufgefächertes Spektrum von Musiken gab wie in der Gegenwart, macht die Frage nach den Inhalten musikalischer Bildung umso spannender. Weshalb wir nochmals auf die beiden soeben eingeführten Begriffe von Curriculum und Kanon rekurrieren sollten. Das sogenannte geschlossene Curriculum lässt sich als Lehrplan begreifen, in dem Lernziele, Lerninhalte und Lernprozesse möglichst präzise geregelt sind. Das offene Curriculum ist gerade aus der Kritik daran entstanden. Es soll an den individuellen Bedürfnissen des Schülers orientiert sein, dem auch ein bestimmter Grad an Mitbestimmung eingeräumt wird. Im Optimalfall könnte das bewirken, dass der Musikunterricht Schüler zur Mündigkeit erzieht. Dieses Ziel ist den Vertretern eines offenen Curriculums wichtiger als die musikalischen Mittel, die zu seiner Erreichung eingesetzt werden. Der Kanon im Sinne von Richtschnur oder Leitfaden ist demgegenüber weit stärker am Wissensstand des jeweiligen Fachs orientiert. In ihm ist der Lehrstoff genau definiert und wer sich einmal die Mühe macht, Kanon und Lehrpläne eines halben Jahrhunderts zu durchforsten, wie es Hermann Wilske am Beispiel Baden-Württembergs getan hat, wird erfahren, wie sehr solche Leitbilder im Laufe der Jahre divergieren können. Gleichwohl kommt Wilske zum Schluss: Ein Kanon im Sinne eines Leitbildes ist unverzichtbar. Als Gründe dafür führt er insbesondere die Begriffe Normierung und Verbindlichkeit an und argumentiert so, Zitat, ein bildungsorientierter Musikunterricht, der Voraussetzung eines Kanons ist, trifft bei Schülern auf eine hohe Akzeptanz. Zitat Ende. Die Debatte Bildungskanon versus offenes Curriculum können und wollen wir hier nicht intensivieren. Oft genug sind die Argumente der Gegner nicht so weit auseinander. Auch Befürworter einer eher offenen Musikdidaktik, wie der Hamburger Musikpädagoge Jürgen Vogt, werfen die Frage auf, ob die Streiter für einen Kanon nicht recht hätten, wenn sie die Inhaltsabstinenz und Geschichtslosigkeit der derzeitigen Musikdidaktik beklagten. Und derzeitig meint in dem Fall das Jahr 2006. Vogt fordert aber ein offenes Kriterienraster, zum Beispiel für musikgeschichtliche Themen im Oberstufenmusikunterricht, etwa um die Geschichtlichkeit von Musik präsent zu machen, mit Vorschlägen wie diesen: Wandlungen des Frauenbildes in Oper und Musiktheater oder das Altern von musikalischen Jugendkulturen oder die Rolle der Gattung Symphonie bei der Herausbildung nationaler Musiken im 19. Jahrhundert. Wunderbar. Das sind ganz klassische interdisziplinäre Ansätze, längst auch in anderen geistes- und kunstwissenschaftlichen Fächern angewandt. Aber sie sind auch nur dann praktikabel und realisierbar, wenn damit eine musikgeschichtliche Basisbildung einhergeht. Also, um sich mit dem Wandel des Frauenbildes in Oper und Musiktheater auseinanderzusetzen, bedarf es eben zunächst grundlegender Kenntnisse und Erfahrungen über diese Gattung und ihren jeweiligen zeit- und ideengeschichtlichen Hintergrund. Den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun, ist immer problematisch. Im Übrigen, während der Laie musikdidaktische Streitschrift um Streitschrift liest, fragt er sich, ob vieles in der Diskussion nicht letztlich reine Haarspalterei ist, bis hin zur Terminologie. Wem der Begriff Kanon zu wenig progressiv ist, der führt eben den des Kerncurriculums ein. Bevor es noch verwirrender wird, verlassen wir an dieser Stelle unseren kleinen Ausflug in die Musikdidaktik, der vor allem einem Zweck diente, anzudeuten, wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und nach der Jahrtausendwende die Diskussion um die Inhalte des Musikunterrichts und damit um die Frage musikalischer Bildung meanderte und weiter meandert. Denn was die genannten musikdidaktischen Ansätze allesamt noch gar nicht tangieren bzw. tangieren konnten, sind die Folgen der digitalen Revolution, welche ganz viele Prozesse um die Musik herum radikal verändert hat, angefangen mit der Produktion über die Verbreitung bis hin zur Rezeption. Komponisten können heute in der Kombination von Synthesizer und Computer ganz anders komponieren und welche Rolle unter diesen Voraussetzungen der Mensch beim Akt des Komponierens einnimmt, ist ebenfalls eine spannende Frage. Die Medien, auf denen Musik verbreitet wird, verändern sich stetig. Physische Datenträger wie Tonband, Kassette, Schallplatte und CD verlieren an Bedeutung und sind uns hier im Saal vielleicht noch ein Begriff, den Digital Natives meistens schon gar nicht mehr. Schließlich, die Liberalisierung des Musikkonsums schreitet weiter voran. Nicht nur, dass Musik dank Internet- und Streamingdiensten omnipräsent ist, ihre grenzenlose Verfügbarkeit wird sie noch mehr zum Alltagsphänomen machen, dem im Umkehrschluss der Reiz des Besonderen völlig abhanden kommt. inwieweit Musik sich als Live-Erlebnis, also immer wieder aufs Neue, als co-schöpferischer Akt ihre Einzigartigkeit bewahren kann, bleibt abzuwarten und muss diskutiert werden, zum Beispiel auch im Musikunterricht. Doch mit Blick auf dessen Rahmenbedingungen wird schnell klar, je mehr wir an Postulaten in ihn hinein projizieren, desto mehr werden wir ihn überfordern. Denn es ist bildungspolitisch so gewollt. Musik ist kein Kernfach, auch wenn Studien immer wieder bestätigen, dass gerade Musikhören zu den wichtigsten Freizeitbeschäftigungen von Jugendlichen gehören. Aber genau das ist es in den Augen vieler Bildungspolitiker, Freizeitbeschäftigung. Wie die Kernkompetenzen aussehen sollen, haben wir schon an anderer Stelle diskutiert und auch warum das so ist. Bleibt hier also zu konstatieren und gleichzeitig zu beklagen, dass die Marginalisierung von Musikunterricht sich unter anderem auch in dessen Ausfallquoten widerspiegelt. Besonders hoch sind die nach wie vor an den Grundschulen. Inwieweit die vor 2 Jahren noch angeführte erschreckende Zahl von bis zu 80% bundesweit der Realität von heute entspricht, kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. Das Gleiche gilt für eine andere 80. Bis zu 80% Lehrer unterrichten nach Erkenntnissen des Deutschen Musikrats an Grundschulen fachfremd Musik. Somit ist die Klage angesichts dessen von Musikrat-Generalsekretär Christian Höppner mehr als das übliche Lamento eines Cheflobbyisten. Ich darf zitieren: Ich finde, dass in der viertreichsten Industrienation der Welt es ein Skandal ist, dass wir uns so eine defizitäre Bildung erlauben. Es geht nicht darum, lauter kleine Mozarts heranzuzüchten, sondern es ist einfach die Grundüberzeugung, dass Musik ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, mit dem jedes Kind zumindest in Berührung kommen soll. Wenn es sich für einen anderen Weg entscheidet und sagt, ich mache lieber Sport oder dies oder jenes, dann ist das vollkommen in Ordnung, um dann nicht missverstanden zu werden. Aber ich muss doch zumindest erstmal diese musikalische Vielfalt, die wir haben, in Ansätzen auch versuchen, den Kindern nahezubringen. Zitat Ende. Unsere musikalische Vielfalt erst einmal in Ansätzen rüberbringen. Das ist ein, vielleicht der Kerngedanke, wenn wir uns mit der Frage, was musikalische Bildung beinhalten soll, auseinandersetzen. Warum? Weil wir es bei den sogenannten Kernfächern ja auch nicht anders machen. Wenn wir die Grundrechenarten in der Mathematik negieren, werden wir schwerlich später in eine Kurvendiskussion eintreten können. Wenn wir im Deutschunterricht nur Werbetexte lesen, werden wir nicht einmal annähernd begreifen, welche Kraft Sprache haben kann und was sie verändern, was sie bewirken kann und wie sie sich selbst immer wieder verändert und anpasst. Natürlich können wir uns an der Frage erst einmal abarbeiten, inwieweit Notenschrift, Tonsatz, Harmonielehre und Kontrapunkt, also gewissermaßen die Orthographie und Grammatik der Musik, zum Kennenlernen dieser musikalischen Vielfalt unabdingbar sind. Grundsätzlich würde ich die Frage mit einem entschiedenen Ja beantworten. Ja, sie sind wichtig. Doch angesichts der Tatsache, dass sich die Semantik der Musik als primär nonverbaler Ausdrucksform auch über andere Wege und auf anderen Ebenen erschließen lässt, denke ich, sollte man die Frage zunächst hintanstellen. Wichtig ist, die Musik der Jahrhunderte als Angebot zu verstehen, gerade auch an Kinder aus Haushalten, in denen wenig Affinität dazu besteht. Und ich darf an dieser Stelle einfügen, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Musiklehrerin, die berichtete, dass sie die Erfahrung mache, wenn sie mit Kindern, die alle ihre eigenen Musikkulturen haben und mit der Klassik so gut wie noch nicht in Berührung gekommen waren, dass diese Kinder die klassische Musik in der Regel relativ wertfrei zunächst zur Kenntnis nehmen und nicht mit Aggression. Die Aggression, die ist zu spüren, wenn die Kinder einander ihre eigenen Musikkulturen jeweils vorbringen. Da wird es wohl sehr unruhig schnell in den Klassen und da zeigen sich dann die einzelnen Lager. Also die klassische Musik kann durchaus auch etwas eine neutrale Wirkung auf Kinder haben. Den Begriff Bildungs- und Kulturfördern möchte ich explizit an dieser Stelle aber vermeiden. Wo aber kein Musikunterricht stattfindet oder Schülerinnen und Schüler nur mit ihrer jeweiligen Musikrealität konfrontiert werden bzw. sich damit bekriegen, enthält man ihnen wieder besseres Wissens ein Stück Lebensbereicherung vor. Musikunterrichtsstunden nach dem Prinzip, Jetzt bringt jeder mal seine Lieblingsmusik mit und die hören wir uns dann gemeinsam an und diskutieren darüber, waren nicht nur schon immer zum Scheitern verurteilt, sie sind schlichtweg sinnlos. Weil am Ende nämlich eines passiert, man streitet sich darum, wer die beste Musik hört und macht die des anderen schlecht. Das aber, meine Damen und Herren, ist weder eine sportliche noch eine musikalische Debatte. Letztere schon deshalb nicht, weil es bei Musikbetrachtung nicht ums Ranking gehen kann, zu dem sich auch ein Adorno hat hinreißen lassen. Es geht nicht darum, wer der größte Komponist aller Zeiten ist oder meinetwegen, wie es der Radiosender SWR 1 alljährlich auslobt, der größte Hit aller Zeiten. Es geht darum zu verstehen, was Musik mit uns bewirken kann. Und wenn wir tiefer in die Materie eintauchen, warum ihr das gelingt oder auch nicht. Musikalische Bildung ist ästhetische Bildung und damit ein Teil unserer kulturellen Identität. Ich möchte das jetzt gegen Ende meiner Ausführungen an einem Beispiel versuchen zu veranschaulichen. In 3 Tagen ist Heiligabend. Noch befinden wir uns in der Adventszeit. So selbstverständlich das klingen mag, so selbstverständlich ist das in unserer tief säkularen westlichen Gesellschaft längst nicht mehr. Die Begrifflichkeiten gleiten durcheinander. Manche sprechen von Vorweihnachtszeit, immer mehr generell von Weihnachtszeit. Und angesichts der unbestreitbaren Tatsache, dass dieses christliche Hochfest heute vor allem eines ist, Konsumfest, sind die zeitlichen Rahmen immer fakultativer. Die meisten Weihnachtsmärkte beginnen schon vor dem Toten Sonntag, manche noch früher. Und wer die Süßwarenabteilungen der Supermärkte durchstreift, glaubt gar, die Weihnachtszeit gehe mit dem Herbstanfang einher. Weihnachten ist zur kitschig schillernden süßen Hülle geworden, hinter der die ursprünglichen Inhalte zunehmend verblassen. Das lässt sich auch in der Musik verfolgen. Die christliche und vom Christentum geprägte Musiktradition begleitet die Advents- und Weihnachtszeit in der Chronologie der Ereignisse und der Liturgie folgend. Wer ein Kirchengesangbuch aufschlägt, ich ziehe der Neutralität halber das evangelische Kirchengesangbuch der evangelisch-lutherischen Kirchen in Bayern und Thüringen heran, wird der strikten Trennung zwischen Advent und Weihnachten gewahr. Lieder wie »Macht hoch die Tür« oder »Es kommt ein Schiff geladen« sind eben keine Weihnachtslieder, sie gehören in die Adventszeit, mit der das Kirchenjahr im Übrigen beginnt. Erst mit dem Heiligabend, und die Betonung liegt hier auf Abend, beginnt das Weihnachtsfest. Mit der Geburt Christi, dem Lobgesang der Engel, der Anbetung der Hirten, welche Sprache könnte hierfür einen jeweils besser verinnerlichten Ausdruck finden als jene der Musik? Johann Sebastian Bach begleitet in den 6 Kantaten seines Weihnachtsoratoriums dieses Fest vom ersten Weihnachtsfeiertag bis zum Epiphaniastag, in Süddeutschland besser bekannt als Dreikönigstag. Die 6 Kantaten waren also dezidiert für die einzelnen Gottesdienste verfasst, und so gelangten sie an der Leipziger Thomaskirche zum Jahreswechsel 1734-35 erstmals zur Aufführung. Aus dem liturgischen Rahmen wurden sie schon im 19. Jahrhundert, das Bach erst wieder aus dem Dornröschenschlaf weckte, entrissen. 1857 gelangte das Werk im Berliner Konzerthaus der Singakademie hinter der Neuen Wache, dem heutigen Gorki-Theater, zu einer oratorischen Aufführung aller Kantaten. Seither sind Aufführungen der 6 Kantaten die Regel, zumeist in der Adventszeit. Wenn man so will, auch eine Säkularisierung eines Sakralwerkes, das räume ich sehr gerne ein, natürlich einen tiefen Zusammenhang hat. Die Kantaten sind nicht für sich geschrieben, sondern ergeben miteinander ein Großwerk. Aber die Aufführungen in Gottesdiensten kann auch sehr bereichernd sein. Für das Bildungsbürgertum waren und sind diese Aufführungen im Begriff der Weihnachtskultur. Wie der Besuch der Christmette an Heiligabend, der Tannenbaum, die Bescherung samt gemeinsamem Singen von Weihnachtsliedern in der Familie, sowie das Vortragen des Weihnachtsevangeliums und nicht zuletzt der weihnachtliche Gänsebraten. Wer Weihnachten Jahr um Jahr mit diesen Ingredienzien verbringt, kann sich vermutlich gar nicht vorstellen, dass es anders geht. Dem ist aber so. Eine auseinanderdriftende und multikulturelle Gesellschaft, der mehr und mehr die Mitte abhanden kommt, verliert auch ihre, ich wollte den Begriff eigentlich vermeiden, aber jetzt muss er doch fallen, Leitkultur. Im Geiste Adornos könnte man auch sagen, nachdem der Kapitalismus das Weihnachtsfest seiner Substanz, seines Kerngedankens beraubt hat, mutiert es mehr und mehr zu einer kulturellen Warenproduktion, zum Massenphänomen, dem es allerdings mit fortschreitender Säkularisierung der Gesellschaft nicht nur an Inhalt, sondern auch an Masse fehlt. Die nicht ausbleibende Flucht vor Weihnachten, die Auswüchse wie aktuell der goldene Weihnachtsschokoladenbär einer namhaften Schweizer Schokolaterie, kurzum die Loslösung vom inhaltlichen Kern, setzt sich auch in der Musik fort. Seit Jahren erzählen uns die Weihnachtsschlager und Songs und Hits von klingenden Glocken, weißer Weihnacht und banalen Beziehungskisten. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Jener Song, Last Christmas, der Popgruppe Wham von 1984, ist der angeblich am meisten gespielte Weihnachtstitel der Gegenwart, weit vor Odo Fröhliche oder Stille Nacht. Man muss das Weihnachtsfest nicht feiern. Das ist eine Frage von Überzeugungen, die es hier nicht zu diskutieren gilt. Aber man sollte, wenn man in diesem Kulturkreis lebt, über seine Hintergründe wissen, eben auch die musikalischen, um es ganz mit Christian Höppner als Angebot wahrnehmen zu können. Oder, um wieder auf meine stille Heldin Isolde Popp zurückzukommen, mangels Wissen, Kenntnis und Alternativen am Ende bei einem musikalischen Langeweiler erster Güte wie Last Christmas zu landen. Und ich sage das im vollen Bewusstsein dessen, dass in diesem Jahr ein Film gleichen Titels in den Kinos die Kassen klingeln lassen wird, mit eben jenem Song, sowie anderen von Wham oder George Michael. Hier sind wir nämlich an einem Punkt angelangt, den der Ethnologe und Nobelpreisträger Konrad Lorenz in seinem Buch Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, das ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann, aufführt: das Abreißen der Tradition. Der österreichische Verhaltensforscher führt dazu im entsprechenden Kapitel aus, Zitat: Der Irrglaube, dass nur das rational Erfassbare oder gar wissenschaftlich Nachweisbare zum festen Wissensbesitz der Menschheit gehöre, wirkt sich verderblich aus. Er führt die wissenschaftlich aufgeklärte Jugend dazu, den ungeheuren Schatz von Wissen und Weisheit über Bord zu werfen, die in den Traditionen jeder alten Kultur wie in den Lehren der großen Weltreligion enthalten ist. Wer da meint, all dies sei null und nichtig, gibt sich folgerichtig auch einem anderen ebenso verderblichen Irrtum hin, indem er in der Überzeugung lebt, Wissenschaft könne selbstverständlich eine ganze Kultur mit allem Drum und Dran auf rationalem Wege und aus dem Nichts erzeugen. Dies ist nur um ein weniges weniger dumm als die Meinung, unser Wissen reiche hin, um durch Eingriffe in das menschliche Genom den Menschen willkürlich zu verbessern. Eine Kultur enthält ebenso viel gewachsenes, durch Selektion erworbenes Wissen wie eine Tierart, die man bekanntlich bisher auch noch nicht machen kann. Ich ende das Zitat und Sie wissen sicher, meine Damen und Herren, dass Lorenz und seine hier implizite, im weiteren Verlauf explizit geäußerte Kritik an der Jugendrebellion der 68er-Generation auch viel Widerspruch erfahren haben. Wir wissen auch, fast ein halbes Jahrhundert danach, dass die Wissenschaft in Bezug auf Human- und Genforschung deutlich weiter ist. Aber wir haben erlebt, dass der Prozess des Abreißens der Tradition an Dynamik zunimmt und dass eine andere Kultur gewissermaßen aus dem Nichts an ihre Stelle getreten ist, der digitale Wandel. Nicht zuletzt die Tatsache, dass viele Teile unseres Wissens in vielen Teilen der Welt omniverfügbar sind, auf Smartphones oder Tablets, hat dazu geführt, dass Tradition umso lässlicher erscheint. Dass wir uns damit dem Big Brother im Internet bedenken und gedankenlos ausliefern, interessiert viel zu wenig. Die Schätze unseres Wissens, unserer Kultur, sind weit vielschichtiger und umfänglicher, als dass sie von einer virtuellen Welt je erfasst werden können. Aber das ist ja auch nicht unbedingt deren Absicht. Aus unserer Unmündigkeit gelangen wir nur durch intensive Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und Gegenwart, durch eigenes Denken und nicht durch Klicks. Hier, wo die Diskussion um die Zukunft erst beginnt, muss ich nun enden, nicht zuletzt aus zeitlichen Gründen. Ich möchte Sie aber nicht auf den Weg in dieses letzte Adventswochenende schicken, ohne Ihnen noch 10 Thesen zur musikalischen Bildung sozusagen als vorweihnachtliche Bescherung zum Nachdenken mitzugeben, als Zusammenfassung und Weiterführung meiner Gedanken. Erstens, die Fähigkeit zur Musik erfinden, ausüben, anhören, rezipieren gehört zu den kulturellen Kerntechniken der Menschheit. nachzuweisen bis hinein in prähistorische Kulturen. Das führt zu folgender Annahme, nämlich zweitens, Musik ist ganz offenbar ein kulturelles menschliches Grundbedürfnis. Da sie ins Sinnliche und Nicht-Rationale hineinwirkt, gleichwohl aber ihre Regelwerke in allen Musikkulturen auf mathematischen und physikalischen Grundlagen basieren, lässt sie sich sowohl unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik wie auch unter dem der Effizienz betrachten. Drittens, Beschäftigung mit Musik, zumal die aktive, ist demnach mehr als nur ein Statussymbol, das sie auch sein kann. Nein, Beethoven und Mozart machen nicht schlauer, sie machen auch nicht den besseren Menschen. Aber die Beschäftigung mit Musik schult den Geist, das gemeinschaftliche Musizieren ist im soziologischen Sinne ein Beitrag zum Einfinden in die komplexe Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv. Viertens, trotzdem sollen solche ins Utilitaristische gewendeten Transfereffekte nicht an erster Stelle stehen. Musik ist ein Wert an und für sich und somit ist es auch die musikalische Bildung. Gleiches gilt für die anderen Künste. Fünftens, unser Musikreichtum ergibt sich aus einer Summe von Traditionen. Ist deren Pflege jedoch nur noch die Anbetung der Asche und nicht die Weitergabe des Feuers, ein Zitat, das übrigens fälschlicherweise dem Komponisten Gustav Mahler zugeschrieben wird, eigentlich aber auf den Sozialisten Jean Jaurès zurückgeht. Also, wenn es nur noch die Anbetung der Asche ist, wird das Interesse daran verschwinden. Sechstens, wir haben uns also bei der Frage nach den Inhalten musikalischer Bildung auch mit der nach dem Umgang mit der Tradition auseinanderzusetzen. Zumal vor dem Hintergrund, dass diese gerade im 20. Jahrhundert und neuerdings auch verstärkt in der Gegenwart wiederholt von der Politik missbraucht, umgedeutet und annektiert worden ist. Siebtens, das erfordert Flexibilität und, ja, Korrekturen im Denken. Ich greife hier gerne einen Gedanken auf, den der frühere Rektor der Freiburger Musikhochschule, Rüdiger Nolte, in einer Rede zum immer noch nachhaltig gepflegten Qualitätsgegensatz der sogenannten E- und U-Musik formuliert hat. Ich zitiere, gemeinschaftliches Erleben von klassischer Musik entpuppt sich zumeist nur als Simulation von Qualität und Tiefe, als Kalkül gut organisierten Musikmanagements. Und ein Baustein dieses Kalküls ist nicht zuletzt das Angebot der meisten Musikveranstalter, als Programm das immer schon Bekannte anzubieten. Indem also auch das Nicht-U zum Event wurde, hat damit das alte E seine gesellschaftliche Bedeutung letztlich verloren. Damit ist auch fast alle spontane Leidenschaft für die Klassik verschlossen in die Etikette des Konzertwesens. Und dieser Verschluss unserer möglichen Klassikleidenschaften beeinflusst auch unsere Leidenschaft für jedwede Musik. Zitat Ende. Wir tun gut daran, uns selbst, unsere Haltung zur Musik sowie die der anderen an dieser Aussage zu prüfen. Achtens, musikalische Bildung ist nicht allein gleichbedeutend mit der Bereitschaft, sich musikalisches Wissen anzueignen. Mit musikalischer Bildung muss stete Neugier einhergehen und die Lust, sich auf Unbekanntes, manchmal auch Sperriges einzulassen. Neuntens, mit fortschreitender Dominanz, und davon ist gegenwärtig auszugehen, des Digitalen, können Musik und die dafür notwendige musikalische Bildung ein wichtiger Kontrapunkt sein, ein Moment des Vererdens in einer digitalen Welt, in der Realitäten immer mehr in den Kosmos des World Wide Web zu entschwinden scheinen. Und zehntens, zu guter Letzt, ganz persönlich, mir hat Musik und die Auseinandersetzung mit ihr, ob als Ausführender oder Beschenkter, auch über schwere Lebensphasen hinweg geholfen. Sie war mir Tröster und manchmal auch Widerpart. Kurzum, ich bin an ihr und mit ihr gewachsen im Kontext meiner musikalischen Bildung. Danke an Isolde Popp und alle jene Menschen, die mir für die Beschäftigung mit Musik wertvolle Impulse gegeben haben. Ein wenig hoffe ich, dass mir Letztes auch gelungen ist, Ihnen ein paar Impulse zu geben für die Auseinandersetzung mit Musik, die doch, wie Beethoven, der Jubilar des bevorstehenden Jahres gesagt haben soll, höhere Offenbarung ist als alle Weisheit und Philosophie. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich von Ihnen wünsche Ihnen für die anstehenden Feiertage alles Gute und entlasse Sie jetzt hinaus in den Trubel des Weihnachtsendspurts, wie auch immer Sie vorhaben, dem zu begegnen. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie geblieben sind. Vielen Dank fürs Nachdenken und vielleicht auch nachher noch diskutieren. Dankeschön.